Provinz. Der Podcast zur Digitalisierung abseits der Metropolen.
Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, und schönen guten Tag. Hier ist wieder eine neue Folge der digitalen Provinz. Mein Name ist Daniel Krüger und schön, dass ihr dabei seid. Bei mir zu Gast heute ist Katja Diehl. Katja ist Unternehmens- und Kommunikationsberaterin. Katja ist sehr, sehr präsent auf den Social-Media-Kanälen von Twitter und LinkedIn. Sie hat also viele Twitter-Follower und sie ist eine Top 25 LinkedIn Voice 2019. Das wird man nicht ohne weiteres. Dazu muss man schon einiges zu sagen haben. Außerdem beschäftigt sie sich mit New Work, mit Diversity. Und Katja hat vor allem ein großes Lieblingsthema, ein Herzensthema, ein Thema, für das sie wirklich brennt. Und das werden wir auch gleich hören. Und das ist New Mobility. Ich bin ganz, ganz besonders stolz, dass dieses Gespräch geklappt hat, denn wir hatten das schon ein, zwei Mal geplant und jetzt ist es so dazu gekommen. Wie so oft in diesen Zeiten ist es remote passiert. Also wir waren an unterschiedlichen Orten und haben uns über ein Tool miteinander unterhalten und es aufgezeichnet. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge und lasst uns gerne ein Like da, lasst uns gerne eure Meinung da und ja, auf geht's. Ja, herzlich willkommen, Katja.
Herzlich willkommen, sage ich auch, in meinem Kanal. Schön, dass ich da sein kann.
Genau, obwohl du gar nicht hier bist. Also wir hatten ja eigentlich vor, uns zu treffen, ja. Ne? Aber du sitzt jetzt in Hamburg.
Ich sitze in Hamburg, genau.
Okay, meine erste Frage ist immer, kannst du kurz erklären oder erzählen, wer du bist, wo du herkommst, wie du geworden bist, was du bist? Du hast ja auch schon eine Karriere hinter dir, soweit ich weiß.
Ja, also es ist halt tatsächlich, ich merke immer wieder, auch an meinen Eltern, dass die vorher meine Jobs immer super erklären konnten und jetzt kommt immer nur, ja, die macht was mit Mobilität und die macht sie besser. Also okay. Ich bin tatsächlich ein erklärungswürdiges Produkt mittlerweile, weil ich verschiedene Sachen mache. Ich war vorher 15 Jahre in Konzernen der Logistik, Mobilität, in Bahnunternehmen tätig und habe da Kommunikation, Marketing gemacht, auch in leitender Funktion und habe irgendwie mit den Jahren gemerkt, irgendwas bleibt unbefriedigt. Und da habe ich angefangen, mich ehrenamtlich auch weiter zu engagieren, habe Mentoring gemacht für junge Führungsfrauen, habe beim VCD jetzt auch, bin ich im Bundesvorstand und naja, und dann habe ich aber diese Konzernkarriere ein bisschen an den Nagel gehängt, weil ich gemerkt habe, ich passe da nicht wirklich rein. Also ganz wertneutral. Ich glaube, es gibt Leute, die da mehr mit klarkommen, mit diesen klaren Hierarchien. Und ich war immer so ein bisschen gefühlt Greenpeace in diesem Konzern, weil ich immer alles besser machen wollte. Also ich wollte tatsächlich dafür arbeiten, dass die Mobilität für alle sich darstellt als etwas, was wirklich eine Alternative zum eigenen Auto sein kann. Und das waren aber meistens, wie es im Konzern so ist, sehr Excel-getrieben, sehr budgetgetrieben und nicht so holistisch oder wie auch immer man das nennen will. Seit anderthalb Jahren bin ich jetzt in einer neuen Konstellation. Ich arbeite in Teilzeit für Door-to-Door. Das ist ein Unternehmen, was einen Ride-Pooling-Algorithmus für Verkehrsunternehmen herstellt. Also quasi die Local Player, die jetzt schon Millionen durch die Gegend fahren, digitalisiert und ich habe mein eigenes Business, was sich She Drives Mobility nennt. Das ist auch der Name von meinem Podcast. Da habe ich ein Jahr lang Frauen in der Branche vorgestellt. Jetzt ist es ein bisschen aufgeweitet, weil ich glaube daran, dass wir den Mobilitätswandel nur schaffen, wenn wir Diversität fördern und neue Arbeitsformen. Und dem widme ich mich gerade. Und wie allen FreiberuflerInnen ist es auch mir ergangen. Ich habe gerade kein Geschäft, also bis Mai sind die Keynotes, Workshops, Coachings, für die ich gebucht worden war, abgesagt. Und ich habe jetzt so ein paar neue Formate entwickelt, will auf jeden Fall aber, und das ist so meine Vision, die Menschen vom Auto befreien. Also die weiterhin noch Petrolheads sein wollen und Auto fahren wollen. Das ist nicht meine Zielgruppe, aber es gibt immer mehr Menschen, die sich ja mit Klimakrise auseinandersetzen. Und denen will ich Dinge an die Hand geben, wie sie ihre Mobilität möglichst klimaneutral gestalten können. Das als kurzer Ritt.
Wow. Da kommt ja schon einige, da gibt's ja schon einige Themen, über die wir gleich noch sprechen werden. Aber vielleicht zum Einstieg nochmal zur Corona-Krise. Das betrifft ja schon viele Leute, also gerade, ich sag mal, in unserer Bubble. Wie gehst denn du jetzt damit um? Was machst du denn jetzt mit den ganzen Ausfällen?
Also tatsächlich hatte ich erst, das ist ja jetzt auch, glaube ich, die sechste Woche schon, ne?
Boah. Ja, genau. Das ist schon einige Zeit.
Ja, also ich finde auch tatsächlich, es ist Raum und Zeit verschwimmt gerade so ein bisschen. Man hat irgendwie keine Orientierungspunkte mehr. Man merkt doch auch als Freiberuflerin, dass man bestimmte Rituale hat. Ich bin zum Beispiel 2 Tage eigentlich immer in Berlin und arbeite von dort aus. Hab da auch ein WG-Zimmer. Also das ist komplett weg. Diese Struktur, die man sich irgendwie aufgebaut hat, musste man sich, also ich zumindest, neu aufbauen. Ich habe das im Rückblick so wahrgenommen, dass wir uns erst alle lustig gemacht haben über Menschen, die Klopapier kaufen. Innerhalb von 2 Tagen wurde es dann auf einmal richtig ernst und man hat gemerkt, oh, das ist doch was, was man ernst nehmen sollte. Dann habe ich meine Reichweite genutzt, um so ein bisschen die Quellen zu zeigen, die halt sagen, wir müssen jetzt auch zu Hause bleiben. Mein Teilzeitarbeitgeber hat schon an dem Donnerstag gesagt, wir gehen alle ins Homeoffice. War jetzt auch nicht so schwierig, weil wir mit knapp 100 Köpfen eh viel remote arbeiten. Naja, und dann kamen innerhalb von 2-3 Tagen tatsächlich alle Absagen rein. Und das ist natürlich was, wo du dann doch Existenzangst erstmal hast und denkst, ja, was mache ich da jetzt? Weil die Wirksamkeit, die ich empfinde, die ist auch weg. Also nicht nur das Geld ist weg, sondern vor einem Publikum zu stehen, eine Keynote zu halten, Diskussionen zu halten und zu fühlen, ich bewirke was, dass sie zumindest mal über Sachen anders denken, das war auch weg. Und dann hatte ich, glaube ich, so 1-2 Tage, wo es mir wirklich nicht so gut ging. Dann hatte ich 1-2 Tage, wo ich mich geärgert habe, weil Konservative in Medien in Deutschland das Auto so gehypt haben, dass es der einzige sichere Raum ist. Und dann kam in mir der alte Kämpferinnengeist wieder hoch. Und ja, ich habe jetzt so ein werktägliches Format bei Twitter, was ich immer um 20.15 Uhr, also wenn man Igor Levit gehört hat und die Tagesschau, da lade ich ExpertInnen ein, für 45 Minuten auf die Verkehrswende zu schauen, weil aktuell werden ja wieder Abwrackprämien gefordert, es wird irgendwie auf die Autoindustrie geschaut und da merke ich, das tut mir sehr gut, das ist mein Abendritual, mit Leuten zu reden, die 45 Minuten mit mir darüber sprechen, wie wir die Welt besser machen. Und das ist, glaube ich, auch so mein Umgang, immer ins Handeln zu gehen und nicht, ich kann nicht gut aushalten, ich muss immer was tun. Und in dem Rahmen der Möglichkeiten, die ich habe, mache ich das auch und das tut mir sehr gut.
Toll. Du hast auch eine ordentliche Reichweite. Darüber habe ich dich auch entdeckt sozusagen, ne, auf Twitter, aber auch auf LinkedIn. Du bist eine der Top Voices 2019, wenn ich das richtig erinnere. Und ja, du hast jetzt auch einen Steady-Account, richtig?
Richtig.
Können wir das mal kurz erklären? Was, was macht das und funktioniert das für dich?
Es ist tatsächlich für mich ein blödes Gefühl weiterhin. Also ich glaube, ich habe auch so ein bisschen dieses Imposter-Syndrom, dieses Hochstapler-Syndrom, von dem man immer spricht, dass man immer denkt, ja, was ist meine Arbeit wert? Aber natürlich ist meine Arbeit wert. Also ich übe, das auch so zu sehen, dass ich ganz viel pro bono mache, also unbezahlt. Und ein Freund von mir, der bei Volkswagen arbeitet und auch in meinem Podcast, also Livecast, Videocast, wie auch immer man es nennen will, war, der hat während der Livezeit echt gesagt, kann ich mal was anderes sagen? Und hat gesagt, Katja, ganz ehrlich, was du da machst, das ist Gold wert. Leute, die lernen über dich total viel Menschen kennen. Du baust ein kleines Archiv von ExpertInnen auf. Verschleuder dein Talent und deine Kunst sozusagen nicht für umsonst, sondern gib Leuten zumindest die Chance, dir Geld zu geben. Und er war sozusagen der letzte Tropfen in meinem Fass. Also es ist positiv übergelaufen. Ich habe gesagt, es stimmt auch irgendwie. Dann habe ich Steady gefunden. Das ist eine Plattform von den Krautreportern, die ich auch sehr schätze, die wiederum auch Geld von mir kriegen. Und das ist eine Möglichkeit, dass man ja, so eine kleine Seite etabliert, wo man sich vorstellt, was man tut und wo man Leuten anbietet, wie in meinem Fall gerade für 5 Euro im Monat, ein Abo abzuschließen und mir quasi einen kleinen Gegenwert in Form eines virtuellen Kaffees oder im Wert eines virtuellen Kaffees, ist ja auch nicht viel Geld. Aber es geht für mich eher darum, so symbolisch die Möglichkeit zu haben, dass Menschen meine Arbeit auch wertschätzen, indem sie Geld geben. Aktuell machen das 32 Personen. Und das Tolle für mich ist, dass ich, wenn diese Abonnements abgeschlossen werden, die Mail von denen bekomme und denen schreiben kann. Und einmal die Woche bekommen die jetzt auch Post von mir, weil, wie du schon sagst, ich mache relativ viel und für manche ist es auch manchmal ein bisschen unübersichtlich, weil ich auf verschiedenen Kanälen tätig bin und dann mache ich immer so einen kleinen Rückblick auf die Woche, was ich für Menschen kennengelernt habe, welche Artikel mir aufgefallen sind, wo gerade für mich Schmerzpunkte sind in der Mobilitätswende. Also die haben da auch einen Benefit, dass sie von mir einmal die Woche Post bekommen. Und mir tut es gut, mit denen in Kontakt zu sein, weil ich eigentlich ja immer vor so einer Blackbox Internet sitze momentan und gar nicht weiß, wen ich eigentlich erreiche. Und ich trommel da jetzt mittlerweile auch regelmäßig die Werbetrommel, dass Leute mal, ich habe so ausgerechnet, ich arbeite ungefähr allein 60 Stunden unbezahlt an diesen Videos, indem ich die ExpertInnen recherchiere, das aufnehme, zu den Themen recherchiere, es bei Vimeo hochlade. Und ich würde gerne 600 € im Monat erreichen. Das ist so der Mindestlohn, ist ja bei 10 € ungefähr, 60 Stunden. Und das ist so für mich das Ziel, das Imaginäre, dass ich das gerne knacken würde, um diesen Anteil auch wieder zurückzubekommen.
Toll. Ich hoffe, dass das funktioniert. Aber bei deiner Reichweite mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Seit wann ist das online jetzt?
Das habe ich jetzt im April gestartet. Und ehrlich gesagt, ich bin semi-optimistisch, weil ich glaube, das ist... das habe ich auch in der Phase, wo ich dann wirklich selbstständig war, gemerkt, es gibt keine Lobby für FreiberuflerInnen in dem Sinne, dass sie halt Arbeit leisten. Also ich habe so das Gefühl, dass die Sachen, die wir produzieren, du wirst ja für deinen Podcast wahrscheinlich auch nicht horrende Gehälter beziehen, dass es sehr, sehr gern genommen ist. Also ich bin gespannt, also ob das wirklich so viele Leute wertschätzen, dass ich diese magischen 600 € erreiche, weil ich glaube, diese Umsonstmentalität ist leider da. Die Menschen, die mich unterstützen, das sind zum Teil auch Leute, wo ich selber sage, wow, von denen kriege ich Geld, weil ich die halt selber wertschätze. Aber ich glaube, es ist einfach ein Wirkungskreis. Ich glaube, das ist so ein Karma-Zirkel, wie man das nennen will. Also ich merke einfach, dass es Leute auch verstehen, dass man da eine Arbeit leistet. Und ich glaube, das hat gar nicht so unbedingt nur mit Reichweite zu tun, sondern auch mit einer Bubble, die vielleicht versteht, dass es Arbeit ist und dass es nichts ist, was man einfach so wegsnackt, sondern wo man auch, mein ganz ehrlich, 5 € im Monat, ne? Das ist, was ist das? Ja, ne? Eine Packung Zigaretten kostet, glaube ich, mittlerweile mehr. Aber ich finde es einfach schön. Für mich ist es toll zu merken, dass ich Leute erreiche, dass sie mir Mails schreiben. Mit einigen schreibe ich mir sogar regelmäßig. Und das ist sowas, was ich neben dem Geld halt sehr wertschätze.
Cool, das finde ich toll. Ich habe da noch eine ganz Social-Media-technische Frage. Wie wird man denn Top Voice auf LinkedIn? Wie ist das passiert? Bewirbt man sich da oder wird man da entdeckt sozusagen? Scouten die Leute? Wie geht das?
Also tatsächlich bin ich sehr stolz, das geworden zu sein, weil hinter mir steht weder ein großer Verlag noch ein großes Unternehmen, sowas bin ja nur ich. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie viele Einzelpersonen, ich glaube nur 3 andere oder so von 20. Und das ist, glaube ich, schon etwas, ne, Imposter-Syndrom, wo ich mir selber bewusst auf die Schultern klopfe und sage, geil, Katja, das hast du echt geschafft, ohne dass irgendein Apparat hinter dir steht, der dir das ermöglicht. Es gibt Corporate-Influencer, die ich sehr schätze, die das innerhalb von Unternehmen auch machen, aber die haben halt ein ganz anderes Gerüst, das zu tun. Also die werden letztlich sogar viel bezahlt. Es war so, dass mich der Ben von LinkedIn angeschrieben hat, ich glaube im September, dass ich auf einer Art Shortlist gelandet bin. Und zwar ging es darum, wer Beiträge regelmäßig bei LinkedIn überhaupt postet. Das sind auch die wenigsten, weil auch da konsumieren die Leute eher, als dass sie selber produzieren. Und dann haben die so eine Auswertung gemacht, was so die Reichweite angeht, was die Qualität angeht, was die Reaktion angeht. Also es war wirklich so ein Algorithmus, stelle ich mir vor, der das halt durchgecheckt hat. Dann gab es halt diese Shortlist von Menschen Und im Dezember habe ich erfahren, dass ich halt wirklich ins Finale der Menschen geschafft habe, die in verschiedenen Bereichen ausgewählt worden sind. Und es ist so gesehen eine neutrale Auswahl gewesen. Also ich habe mich nicht beworben. Ich habe auch kein Geld gezahlt. Solche Preise gibt's ja auch. Sondern das wurde tatsächlich über Reichweite, über Qualität der Beiträge und ja, wie die Resonanz so ist, dass, ob ich Diskussionen anstoße, die einen Mehrwert bringen. Und ja, darüber haben die mich gefunden.
Finde ich toll. Das ist doch mal ein tolles Beispiel, eine gute Motivation auch, mehr auf LinkedIn zu machen und wahrscheinlich auch regelmäßig. Ne? Du postest da auch unwahrscheinlich viel. Also wie du sagst, es ist schon auch schwer, dann Überblick zu behalten bei deinem Output. Das ist echt krass. Aber es lohnt sich. Ne?
Ja, und ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Bedenken. Das soll halt auf gar keinen Fall zum Facebook für Business werden. Ich habe jetzt heute mal reingeschaut, da sind schon wieder die Ersten, die ihre Homeoffice-Outfits posten, so nach dem Motto obenrum total toll angezogen, untenrum Schlappen und Beachhose. Und da denke ich so, oh Leute, ehrlich, das will ich nicht. Also das ist für mich ein Medium, wo wir wirklich Mehrwerte generieren, indem wir Inhalte produzieren und nicht so... Ja, wo man so schnell so Likes für kriegt, aber einfach keine, also dafür ist die Zeit zu knapp bei uns allen, glaube ich. Und deswegen kann ich nur ermutigen, wenn man was zu sagen hat und eine gewisse Haltung hat, und das ist, glaube ich, etwas, was ich jetzt von anderen gehört habe, was mich auch auszeichnet, dass man merkt, dass ich wirklich das mit der Mobilitätswende möchte und nicht aus irgendeiner Hidden Agenda heraus, sondern weil ich es auch einfach nicht anders kann. Das ist, glaube ich, was, wo man bei LinkedIn wirklich was schaffen kann, weil wirklich sehr viele Leute einfach gar nichts machen. Also man ist automatisch schon in einer gewissen Reichweite drin, wenn man überhaupt was macht.
Okay, kommen wir mal zurück zur Mobilität und Corona. Hat Corona nicht auch einen positiven Effekt, wenn man das so sagen darf, auf unsere Mobilität? Denkst du, da kann man einen Zusammenhang sehen?
Also momentan sehe ich tatsächlich, obwohl man da ja auch schon wieder viel gebasht wird, eine Chance. Und gar nicht unbedingt, indem man das Auto verkauft, sondern indem man bestimmte Wege nicht macht. Also wenn man zum Beispiel 3 bis 4 Tage nicht ins Office fährt, sondern irgendwo da arbeitet, das muss ja auch nicht zu Hause sein, sondern das kann ja in einem Coworking, die auf jeden Fall auf dem Land auch entstehen müssen, sein. Da kann man, glaube ich, ganz viel machen. Also ich glaube, großen Unternehmen ist sehr angeraten, zurzeit zu schauen, von woher die ganzen Menschen eigentlich zu denen strömen täglich und ob man nicht so Cluster bildet, weil momentan sind ja alle gezwungenermaßen im Homeoffice. Und das wieder auf 100% vor Corona hochzufahren, halte ich für sehr gefährlich. Es ist 40% weniger Verkehr, das stimmt. Es sind aber auch nur 25% aller Menschen, die arbeiten im Homeoffice. Also man kann es auch jetzt nicht überbewerten, weil es gibt immer noch viele, viele Arbeiten, die nicht von zu Hause aus erledigt werden können. Ich glaube tatsächlich, was gerade ein bisschen eine Gefahr ist, dass der Nahverkehr als gefährlich wahrgenommen wird. Also der braucht definitiv, finde ich, sogar mehr Hilfe als die Autoindustrie, weil die können ja aufgrund der Mobilität, die sie anbieten, gerade gar nicht so viel verändern. Ne? Also wenn du die Abstandsregeln einhalten willst und so weiter, dann musst du ja im Verkehr, der jetzt öffentlich organisiert ist, wirklich ein bisschen anders denken. Und da sind wir gerade dabei, bei Door-to-Door, für die ich ja arbeite, auch den Verkehrsunternehmen so Webinare anzubieten, dass die einfach lernen, was zum Beispiel Ridepooling da auch helfen kann. Zum Beispiel Schülerverkehre aus bestimmten Dörfern in die Stadt kann ja auch mit einem Kleinbus passieren, wo die Leute dann ein bisschen getrennter sitzen und so. Und ich glaube, das ist momentan eine richtig gute Chance auch für unsere Regierung, mal zu schauen, ob Fördermittel nicht an Wirksamkeit für Klima gekoppelt werden. Also nicht einfach nur Geld zu geben für Industrien, damit sie wieder klarkommen, sondern zu sagen, Autoindustrie, hier hast du 2 Milliarden, das steht ja im Raum gerade, dass sie das fordern, die darfst du aber nur benutzen für klimafreundliche Mobilität. Also einfach nur Geld geben, finde ich, das darf nicht sein, weil die Klimakrise ist definitiv, auch wenn das jetzt total despektierlich klingt, ist definitiv größer als die Corona-Krise, weil an ihr sterben jetzt schon Menschen. Also es gibt riesige Fluten, gerade in Ecuador. Es ist einfach nicht sichtbar für uns, aber es heißt nicht, dass wir nicht auch Verantwortung haben. Und deswegen würde ich es auch gerne wie du als Chance sehen, den ersten Schritt zu gehen.
Ich will mal kurz ergänzen, Thema Klimakrise. Wir merken es nicht so wirklich, aber wir haben gerade, ich glaube, eine der längsten Dürreperioden inzwischen schon in diesem Jahr. Es hat ewig nicht geregnet, also nicht wirklich geregnet. Und das ist schon, da kommen schon wieder auch die ersten Stimmen, die Bauern sind besorgt und so weiter und so fort. Also es ist ganz nah, das empfinde ich auch so. Du bist ja eine starke Kritikerin der Autoindustrie. Kannst du mal wenn du morgen Kanzlerin wärst, welchen Zustand, was wäre dein Idealzustand, worauf würdest du hinarbeiten? Dass keiner mehr Auto fährt?
Ich werde so wahrgenommen, das weiß ich auch, aber das muss ich auch in Kauf nehmen. Ich wäre der größte Fan der Autoindustrie, wenn die Autos bauen würden für öffentliche Verkehre. Also hier in Hamburg fährt zum Beispiel Moja, das ist eine Volkswagen-Tochter, die kannst du per App bestellen und dann fährst du in einem sehr großzügig ausgestalteten Crafter, also in einem Minibus, von A nach B. Und das zum Beispiel integriert in den HVV, also den Hamburger Verkehrsverbund, fände ich großartig. Also wenn die sich darauf konzentrieren könnten, öffentlich wirksame Fahrzeuge zu bauen, die elektrisch betrieben werden und geteilt sind und im ländlichen Raum kleine elektrische Fahrzeuge für die Leute, die immer noch fahren müssen, weil die wird es ja immer geben. Also es macht jetzt keinen Sinn, bis ins hinterletzte Kaff, wo ein Konten steht, eine Buslinie zu etablieren. Die Kritik, die ich an die Autoindustrie richte, ist, dass sie mehr Fantasie in Schummelsoftware gesteckt hat die letzten Jahre, als das Produkt Auto zu verändern. Wenn du den Wagen siehst, den Bertha Benz gefahren hat, das waren Zweisitzer, das wäre eigentlich bis heute das ausreichende Auto für die meisten Zwecke, weil das deutsche Auto fährt 45 Minuten am Tag mit 1,2 Personen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, was ist denn seitdem passiert? Es ist ein Dach drum gekommen, okay. Aber momentan werden die Autos immer größer. Wir haben 47 Millionen Autos bei einer Bevölkerung, wo 14 Millionen Menschen keinen Führerschein haben. Heißt das, dass viele Haushalte 2 oder 3 Autos haben? Also eine totale Überversorgung. Und die Kritik, die ich an Autoindustrie habe, ist, dass sie Produkte erzeugt und die auch bewirbt, die die Masse auch nachfragt. Und das ist das böse Wort SUV. Mittlerweile ist der Golf auch fast ein SUV. Also ich mache immer bei Twitter gerne so Fotos, wo ich mich mit meinen 1,68 neben manche Autos stelle, die mir bis zur Schulter reichen, was die Motorhaube angeht. Und das ist für mich einfach Irrsinn. Es kann nicht immer darum gehen, noch mehr Autos zu verkaufen. Und vor allen Dingen ist der Verkehrssektor der einzige, der seine Emissionen gesteigert hat und nicht gesenkt, obwohl wir die Pariser Ziele haben, obwohl wir das 1,5-Grad-Ziel haben. Und das kritisiere ich halt sehr, weil ich weiß, dass da ganz tolle Menschen arbeiten in dieser Industrie. Und die verbessern momentan ein Produkt immer noch ein bisschen hier und da um Hubraum, um ich weiß nicht was überhaupt und gucken nicht aufs Klima in dem Sinne, dass es deren einziger Antrieb sein sollte. Natürlich werden sie flankiert von einer Politik, die das auch fördert. Volkswagen ist zum Teil vom Staat finanziert, also es gibt da ganz klare Abhängigkeiten. Aber die Menschen, die nicht Auto fahren, haben keine Lobby. Und wenn ich Kanzlerin wäre, könnte ich es wahrscheinlich auch nicht verändern. Aber um das Bild aufzugreifen, ich will, dass jeder und jede in dem Moment, wo sie Mobilität braucht, wahlfrei ist. Wahlfrei heißt, ich kann ohne Auto, wenn ich will. Also ich kann das Rad nehmen, weil es gibt sichere Radwege. Ich kann zu Fuß gehen, weil es gibt breite Gehwege. Ich kann mir ein Auto bestellen oder, ja, keine Ahnung, in den ÖPNV steigen. Aber ich habe auch, egal ob ich in der Stadt oder auf dem Land wohne, die Wahl, weil da ein Angebot ist, was immer auch in Konkurrenz zu dem privat besessenen Auto steht.
Okay, super cool. Das klingt absolut schlüssig für mich. Und da ist auch schon das Stichwort, auf das ich die ganze Zeit hinarbeite. Denn eigentlich, liebe Katja, wollte ich mit dir unbedingt sprechen, um dir diese eine Frage zu stellen, die jetzt kommt. Gibt es Mobilitätskonzepte abseits vom Auto fürs Land? Denn was ich immer höre, und ich beschäftige mich schon auch jetzt bei weitem nicht wie du, aber ich interessiere mich auch dafür, wie kann man Verkehr umorganisieren? Und was ich lese und höre, es geht immer um die großen Städte. In Hamburg mag das funktionieren, in Berlin mag das auch funktionieren. neue Konzepte. Aber was ist mit den Leuten, die wirklich auf dem Dorf wohnen? Und ich meine nicht nur im Speckgürtel, sondern ich meine auch wirklich auf dem Plattenland. Gibt es da Alternativen? Kann man denen was anbieten?
Also erstmal muss ich jetzt ein bisschen böse sein, weil ich wahrnehme, erstens, alle wohnen im ländlichen Raum. Immer, wenn ich eine Keynote halte, kommt, ich würde ja aufs Auto verzichten, aber geht nicht aus den und den Gründen. Es stimmt, dass 70% aller Menschen im sogenannten ländlichen Raum wohnen, aber auch da mache ich ein Fragezeichen dran, ob wirklich der Nahverkehr so schlecht ist, wie immer getan wird. Weil oftmals, ich habe das manchmal schon probiert, sagen Leute, bei mir fährt kein Bus, dann gehen wir rein, gucken uns die Karte an, digital, und dann sage ich, naja, schon, aber du hast es, also dann kann ich nachweisen, da fährt ÖPNV, natürlich jetzt nicht im 10-Minuten-Takt, aber die Behauptung, da fährt kein Bus, stimmt schon mal nicht. Also da möchte ich gerne zu aufrufen, wirklich mal zu reflektieren, will ich wirklich ohne Auto sein oder ist es eigentlich auch so bequem, dass ich zu einer hohen prozentigen Wahrscheinlichkeit einfach auch verneine, dass es geht. Weil das Auto zu substituieren in der Convenience und der Bequemlichkeit, die es hat, das wird nicht gelingen. Wir können das nur auf dem Hinblick, dass wir eine Klimakrise haben und dass wir Mobilität ändern müssen, tun. Weil wer gerne in seinem eigenen Bereich sitzt, ohne dass er sich den Raum mit Menschen teilt, die er nicht kennt, der wird im ÖPNV nie das Gefühl haben, das ist genauso viel wert wie das, was ich vorher hatte. Also es muss tatsächlich eine gewisse Bereitschaft geben. Und da sollte man vielleicht einfach auf die Kinder, die man gezeugt hat oder die Freunde gezeugt haben, schauen. Da ist eine Generation, an die übergeben wir ganz pathetisch gesagt diese Erde. So, um das mal klar zu machen. Dann wünsche ich mir, dass Leute, die in diesem ländlichen Raum wohnen und wirklich was ändern wollen, das fordern. Ich bin immer ganz nackig manchmal, wenn ich sage, die Politik nimmt das nur wahr, nicht von mir, weil ich stehe für eine gewisse Art von Aktivismus. Ihr müsst das fordern vor Ort. Ihr seid die Menschen, von denen die Wählerinnen Stimmen haben wollen. Fordert ÖPNV, geht an eure Verkehrsunternehmen ran, schreibt den Bürgermeister, wie auch immer. Auch das muss passieren, weil Politik hat noch selten Eigeninitiativ-Dinge gemacht. Die brauchen immer einen gewissen Druck auch von der Bevölkerung. Jetzt habe ich hier gerade aufgemacht bei Door-to-Door unsere Seite, wo wir schon bestimmte Kundenporträts hinterlegt haben. Da ist einmal der Hopper, das ist im suburbanen Raum, also was du gesagt hast, das ist schon ländlich geprägt, aber in einer gewissen Verdichtung von bestimmten Dörfern. Das ist ein Angebot der Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach, die da fahren mit sehr coolen Autos, elektrisch und aussehend wie diese Londoner Taxis. Das zum Beispiel ist das, was Door-to-Door macht, in die Systeme von Verkehrsunternehmen diesen Algorithmus implementieren. Also wenn du halt diese App hast von der KVGUF, von dem Hopper, dann kannst du den bestellen. Natürlich kommt er nicht innerhalb von einer Minute, sondern es gibt eine gewisse Wartezeit. Aber er bringt dich von A nach B, also von Ziel, vom Startpunkt bis zum Zielort. Will heißen, es gibt da keine Haltestellenmasten, sondern es gibt zum Teil auch virtuelle Haltestellenpunkte. Ne, das kann man dann einpflegen, je nachdem, wie der Kunde, also das Verkehrsunternehmen, das einrichten will. Und dann gibt's Freiung. Das ist richtig ländlicher Raum in Bayern. Da hat ein Bürgermeister die Gelder für seinen Bus verloren und hat gesagt, okay, wenn ich das jetzt selber bezahlen muss, dann will ich auch was richtig Cooles. Dann mache ich einen On-Demand-Bus, der auch per App bestellt wird. Das ist ein riesiges Gebiet, was da bedient wird. Da finde ich ganz toll die Geschichten, dass zum einen Menschen wieder mobilisiert werden, die vielleicht sich nicht mehr trauen, Auto zu fahren. Also so ältere Menschen fahren damit zum Markt. Es fahren Jüngere, die noch keinen Führerschein haben, zur Bücherei oder zum Kino. Also man begegnet sich in diesem Bus wieder, obwohl man ziemlich weit auseinander lebt. Will heißen, wir brauchen beides. Wir brauchen so einen Partner wie Door-to-Door, der die Technik bringt. Wir brauchen das Verkehrsunternehmen oder auch Taxiunternehmen, weil das denkt Door-to-Door zum Beispiel auch mit. Wie installieren wir die Taxiindustrie, die es ja auch schon gibt, so, dass sie Teil von diesem öffentlichen Verkehren wird? Und wie gestalten wir ein Angebot, was so attraktiv ist, dass es zumindest eine Alternative zum eigenen Auto wird?
Okay, und alles beginnt und endet im Kopf der Menschen.
Ja, Sehr gut, ne? Bekannt.
Ne? Also ich kann das beste Angebot machen, wie du schon gesagt hast. Im Grunde genommen hast du das alles gesagt. Wenn ich das beste Angebot habe, aber das Auto steht vor der Tür und es wird immer cooler sein, wenn ich das so im Kopf habe, ne?
Ja, und ganz ehrlich, im ländlichen Raum hast du keine Probleme, ne? Da gibt's genug Parkraum. Ich war jetzt gerade bei meinen Eltern im Emsland 4 Wochen, auch ländlicher Raum. Da stehen 4 Autos teilweise vor den Häusern. Da gibt's keinen Parkplatzmangel, ne? Also da ist der, da kannst du noch nicht mal über Parkgebühren das unbequemer machen. Das ist einfach, das ist wirklich was du wollen musst. Weil, ich glaube tatsächlich, diese Verantwortung und die, also ich habe manchmal schon Schnappatmung, wenn ich mich mit Klimakrise auseinandersetze. Ich werde sie aber wahrscheinlich nicht erleben, weil ich alt genug bin, dass ich vorher sterbe. Aber ich mache mir echt Sorgen. Das ist kein Witz. Wie du schon sagst, hier, wir freuen uns gerade alle, dass es seit 6 Wochen nicht regnet. Weil wir drinnen sitzen und denken, boah, wie kacke wäre das, wenn es die ganze Zeit regnen würde. Aber der zweite Punkt ist immer, warum regnet es nicht? Ne? Und das sind so Sachen, wo ich denke, kann das wirklich so weitergehen? Kann ich sagen, mir ist meine Freiheit und mein Recht, Auto zu fahren, wichtiger, als dass ich jetzt zum Beispiel als Katja, die ich kein Auto habe, diesen Scheiß einatme, vielleicht sogar Corona gefährdeter bin, weil nachgewiesen wurde, dass sich diese Viren auf den Partikeln festsetzen und so. Also manche tun das immer als so eine Art Yoga-Weisheit ab, aber es ist ja alles verbunden. Und dementsprechend sollten wir für alle die Verantwortung übernehmen und nicht nur für unser eigenes Ego.
Und ist das, wie sind solche Konzepte, die du gerade gesagt hast, also Door-to-Door und die lokalen Verkehrsunternehmen, wie ist das finanzierbar? Das ist nur über die öffentliche Hand finanzierbar, ne? Also während Mobilitätsanbieter in großen Städten ja auch ein Geschäft machen können, ist das auch im ländlichen Raum unwahrscheinlicher, stimmt das?
Das Problem ist tatsächlich, mit wem habe ich denn da gestern drüber gesprochen? Was unsichtbar ist, ist ja, also ich stelle die steile These auf, dass wir weit weniger Autos verkaufen würden, wenn die so viel kosten würden, wie sie wirklich tun. Sei es, was Folgekosten, Klimazerstörung, Straßenzerstörung. Ich zahle ja als jemand in Deutschland, der kein Auto besitzt, auch 80 Cent pro Kilometer, der gefahren wird, über irgendwelche Subventionen, die in die Autoindustrie gehen mit. Wir leisten, Diesel ist billiger, weil er nicht so besteuert wird. Es gibt das Dienstwagenprivileg. Ganz viele Fahrzeuge in Deutschland sind gewerblich angemeldet, weil sie ein Incentive sind von Menschen, die in Unternehmen arbeiten. Und ich glaube, wir brauchen eine neue Ehrlichkeit, die zum Beispiel ja auch belohnen könnte, wenn jemand mit dem Bus fährt oder mit dem Rad, dass er halt einen Bonus kriegt. Oder dass die Mobilität einen Bonus kriegt, weil sie halt nicht klimaschädlich ist. Also ich glaube, wenn wir in dem System bleiben, wie wir jetzt gerade sind, was sehr kapitalistisch ist, was auch immer mehr Umsatz, immer Wachstum, bla 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 geht, dann kommen wir nicht weiter. Wir brauchen ein komplett neues System, wo die Bepreisung von Mobilität auch davon abhängt, was vermeidet sie an Klimaschäden und was kostet das auch, wenn Klima geschädigt wird. Denn es wird ja schnell mal gesagt, wenn wir Automobilität teurer machen, dann treffen wir den armen kleinen Mann, der nichts verdient. Stimmt nicht. Prekär Verdienende haben den geringsten Autobesitz. Ich habe Freunde, die arbeiten in der sozialen Arbeit, verdienen prekär, die können sich ein Auto gar nicht leisten. Die lachen, wenn solche Sprüche kommen, weil die sagen, ich bin in Düsseldorf, habe ich ein Beispiel rausgezogen, weil wir jetzt ein Kind bekommen haben, weil wir uns die Wohnung in Düsseldorf nicht mehr leisten können und wir haben bewusst einen S-Bahn Anschluss gesucht, weil wir uns einfach kein Auto leisten können, weil wir so schlecht verdienen, dass es einfach für uns gar keine Diskussion ist, ein Auto zu haben. Ne? Also eine Mobilität, die ich vorantreibe, ist auf jeden Fall auch eine soziale Gerechtigkeit schaffend, weil momentan ist es eh schon so, entweder sind die Autos geleased, ich habe jetzt letztens gehört, man kann von 80 Euro im Monat ausgehen, teilweise Autos leasen, wo ich auch sage, wie kann das sein, wie billig ist das? Und ich glaube tatsächlich, wenn wir das attraktiv auch auf dem Land machen wollen, dann muss es eine Gegenrechnung geben. Da müssen Kommunen Geld dafür bekommen, dass sie Autoverkehr reduzieren. Denn, nochmal wiederholen, es gibt dieses Ziel, 1,5 Grad. Und es gibt Strafzahlungen, die wir leisten müssen. Wir haben dann einen Vertrag unterzeichnet. Und das wäre irgendwie, finde ich, sehr fein und auch wirtschaftlich, das anders zu denken.
Also das bestehende System zu verlassen und nicht mehr die althergebrachten Werte zu honorieren, sondern der ökologische Wert ist der alles bestimmt. Im Moment ist es ja der ja, monetäre Wert, der steuerliche Wert. Also es ist ja alles auf Wachstum. Ne? Wachstum ist, glaube ich, der Punkt.
Genau.
Ist auf, alles auf Wachstum ausgerichtet und es müsste im Grunde genommen umgepolt werden auf Ökologie.
Ja. Und tatsächlich will ich ja auch, also ich bin großer Fan von Oatly. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Wenn ich in Berlin bin, manchmal ist sie sogar ausverkauft, die Hafermilch von denen, weil die halt wirklich gut schmeckt. Aber ich finde auch deren Angang ganz gut. Die machen nämlich auf ihre Packungen den CO2-Fußabdruck. Also, dass ich als Konsumentin auch eine Transparenz bekomme, okay, mit diesem Produkt mache ich das und das kaputt. Und das, diese Kuhmilch versus diese Hafermilch, wow, was für ein Unterschied an CO2. Also, dass ich auch an die Hand genommen werde als Konsumentin, wenn ich dafür offen bin, ne, da geht es wieder um den Kopf, dass ich meine Produkte so kaufe, dass sie möglichst kleinen Fußabdruck erzeugen. Und das wäre bei Mobilität natürlich auch fantastisch, denn da würde garantiert das Auto immer als allerletztes gewinnen.
Okay, woran scheitert das? Du kommst ja viel rum, wenn nicht gerade Corona ist, aber du triffst ja so viele Menschen. Meine Wahrnehmung ist, jeder weiß es, jeder versucht damit irgendwie umzugehen, aber eine wirkliche Veränderung ist ja sehr, sehr schwer zu erreichen. Was können wir tun? Du hast die Rezepte, sag mal eins.
Teurer machen. Also ich wohne hier in Hamburg Eimsbüttel. Hier wird mittlerweile in der dritten Reihe geparkt. Hier sind die Gehwege so beschissen, dass Menschen mit Kinderwagen, kleine Kinder auf Laufrädern, Menschen im Rollstuhl nicht mehr einfach so die Gehwege benutzen können. Ich würde teuer machen, das Parken. Das ist momentan umsonst. Das sind 12 Quadratmeter. 12 Quadratmeter in einer Wohnung in Hamburg kostet, glaube ich, so ungefähr 400 Euro. Das ist ein Kinderzimmer. Und da einfach herzustellen, dass es eine bewusste Entscheidung ist, wenn ich mich da hinstelle in den öffentlichen Raum. Ich als Katja darf da kein Sofa hinstellen. Aber die dürfen ihr Auto da hinstellen, was Tage und Wochen lang manchmal steht. Wenn wir da zum Beispiel anfangen, Einnahmen zu generieren und die zum Beispiel in den ÖPNV lenken, also zur Finanzierung von neuen Angeboten, Parkgebühren erheben. Das machen sie zum Beispiel in Wien. Dann, also ehrlich gesagt, die ganzen Rezepte sind alle schon da, müssen sie nur kopieren. London mit der City Maut. Da gibt's einen indischen Bürgermeister, also mit indischer Herkunft. Also nicht all white male. Das ist nämlich auch interessant, weil in den Städten, in denen sich was verändert, sind Bürgermeisterinnen und anders sozialisierte Menschen gerade an der Macht. Also ich will nicht behaupten, dass die was besser machen, aber sie machen es zumindest anders. In London gibt's die City Maut. Wenn du da reinfahren willst, musst du richtig Geld bezahlen. Und der hat es auch so gemacht, wie ich es vorschlagen würde. Man führt es für ein halbes Jahr ein. Und dann lässt man die Leute abstimmen, wollt ihr wirklich das zurückhaben, was wir vorher hatten? London hat sich dagegen entschieden.
Die Menschen.
Genau. Dass du die Menschen befragst, dass sie einfach mal erleben können, was es bedeutet, autofrei zu sein. Ja. Natürlich musst du auch Alternativen dann anbieten. Das heißt, genauso ein Bekenntnis gibt es Park and Ride dann vom Stadtrandgebiet aus, dass du mit dem Bus in die Stadt kommst. Das muss natürlich gelöst werden. Aber tatsächlich dieser Stadtraum, ich wohne so bewusst in Hamburg, ich will nicht auf dem Land wohnen, also diese 4 Wochen Emsland haben mir das auch wieder gezeigt. Aber denkst du, ich fühle mich hier wohl an manchen Ecken, wenn ich Rad fahre, da ist ordentlich Adrenalin im Spiel. Und was Berlin zum Beispiel gerade macht mit diesen Pop-Up-Bike-Lanes, dass die einfach Autospuren zu Radspuren machen, dass Menschen wieder aufs Rad steigen, die sich das lange nicht getraut haben. Und diese Bilder, da geht mir mein Herz auf. Also ich glaube, wir brauchen einfach überall kleine Beispiele, die sichtbar sind und erlebbar sind, dass Autoverzicht nicht Verzicht ist, sondern Gewinn.
Toll. Mich interessiert noch, was Door-to-Door genau macht. Du hast es schon mal kurz angerissen, aber vielleicht kannst du das noch mal ganz kurz in ein paar Sätzen erläutern. Wann muss ich Door-to-Door anrufen?
Also interessanterweise, kleine Anekdote, Tom und Maxim, die Door-to-Door gegründet haben, hatten diese Idee vor 10 Jahren. Was war vor 10 Jahren? Der unaussprechliche Eyjafjallajökull oder wie er heißt, in Island ist ausgebrochen. Ja. Alles stand still, es gab keinen Flugverkehr, die Mietwagen waren komplett ausgebucht und die beiden hingen auch irgendwo fest, die sind befreundet und haben überlegt, krass, wie ein System an Mobilität zusammenbricht, wenn man keine Alternativen hat. Und da entstand so die Idee, wie könnte man das denn machen? Wie könnte man es besser machen? Und dann haben sie erst über eigene Shuttle das versucht, haben aber schnell gemerkt, den Wirkungsgrad würden wir massiv erhöhen, wenn wir es mit den Verkehrsunternehmen machen, weil die sind ja schon überall. Also Door-to-Door kannst du auch als Bürger oder Bürgerin anrufen. Ich hatte auch schon als diejenige, die Pressearbeit und Öffentlichkeitsarbeit hat, schon Menschen aus dem ländlichen Raum am Telefon, die gelesen haben, hier in Freyung machen die was und da machen die was. Ich hätte sowas auch gerne. Können Sie mir mal für unseren Bürgermeister eine PowerPoint-Präsentation machen? Also Door-to-Door fängt an mit Kommune, Verkehrsunternehmen oder wer auch immer in der Region jeweils zuständig ist für den öffentlichen Nahverkehr, erstmal eine Status-Quo-Analyse zu machen. Die nutzen halt Daten von der Stadt, um so verschiedene Layer übereinander zu legen. Jetziges Angebot ÖPNV, jetzige Autofahrstruktur, wo ist mehr Nachfrage als Angebot und wo ist mehr Angebot als Nachfrage? Also du kannst einfach mit der Analyse, die Door-to-Door als erstes zum Status quo fährt, zum Beispiel auch Buslinien ersetzen und sagen, das ist so geringe Auslastung, das können wir genauso gut mit On-Demand machen. Du kannst aber auch feststellen, oh, zu den und den Zeiten laufen unsere Busse über oder unsere Bahnen. Da schmeißen wir nochmal ein bisschen Ride-Pooling rein, um für zusätzliche Verkehrskraft zu sorgen. Dann wird der Algorithmus von Door-to-Door halt in das System von den Verkehrsunternehmen implementiert. Dann heißt es auch nicht mehr Door-to-Door, sondern zum Beispiel Hopper oder Isartiger in München, um halt auch zu gewährleisten, dass die vertraute Marke bestehen bleibt, wie zum Beispiel die MVG oder die KVGOF, die ja vor Ort ein hohes Vertrauen genießen. Und dann gibt es eine App, die halt das System abbildet, wo du halt sagen kannst, ich will von A nach B. Und dann wird dir meinetwegen auch vorgeschlagen, wie bei der MVG, da gibt es auch Räder zum Leihen, da gibt es Scooter zum Leihen, aber es gibt halt auch den MVG Isartiger. Und wenn das die bessere Lösung ist für dich, wird dir das vorgeschlagen, du kannst ihn buchen. Und es wird aber kontinuierlich weiter dran gearbeitet. Also der Isartiger hat 3 Sprünge jetzt schon gemacht, hat ein neues Bedienungsgebiet bekommen. Also da passiert auch viel in der Weiterentwicklung. Also es bleibt nicht einfach stehen, sondern die Daten werden beobachtet. Und wenn man merkt, da gibt es ein Gebiet, wo wir das auch implementieren sollten, dann wird das gemacht.
Cool.
Finde ich auch.
Da rufen jetzt bestimmt noch ein paar mehr Leute an, bei dir. da kommen wir auch schon langsam zum Schluss. Unsere Zeit ist fast um. Und ich stelle immer 3 Fragen zum Ausstieg. Meine erste Frage ist, welche 3 Tools nutzt du im Alltag? Was willst du nicht missen? Was ist dir wichtig? Vielleicht hast du da auch was Spannendes dabei.
Was ganz Spannendes. Twitter.
Ja.
Ich bin witzigerweise Anfang des Jahres von 2 Menschen, die ich sehr schätze, interviewt worden, auch in einem Podcast, die mich genau das gefragt haben, was du gefragt hast. Wie gewinnt man eigentlich so eine Reichweite? Was ist ja innerhalb von einem Jahr bei mir passiert? Und ich bin tatsächlich jemand, ich war ja sonst immer für andere tätig. Dass ich das für mich mache, ist ja neu, vergleichsweise neu. Und ich bin tatsächlich ein echter Twitter-Junkie, gebe ich auch gerne zu. Aber nicht im Sinne von einer gestressigen Gefühlslage aus, sondern ich werde meine Gedanken los. Ich bin jemand, in meinem Kopf passiert so viel. Und dann manchmal haue ich das einfach bei Twitter rein und dann ist es aus meinem Kopf und das entspannt mich und dann kriege ich Reaktionen, positiv wie negativ. Aber es passiert was und ich kann das so loslassen, das Thema. Also auf jeden Fall ist Twitter für mich ein Medium. Ich habe noch nie so viele Menschen kennengelernt wie über Twitter. Also das habe ich nicht, ich habe Facebook nicht mehr, aber da ist das nicht passiert. Bei LinkedIn passiert es gelegentlich, aber auch nicht so. Ich habe das Gefühl, man lernt bei Twitter, auch wenn es ein sehr kleiner Ausschnitt ist aus unserer Gesellschaft, die das nutzen, man lernt halt sofort Leute kennen, die das Gleiche verfolgen wie man selber. Man kann sich selber ja sehr viel Kraft auch rausziehen. Zweites Gadget ist Calm, eine Meditations-App. Weil ich seit mittlerweile 3 Jahren, glaube ich, morgens den Tag mal besser, mal schlechter
folgend mit Meditation beginne. Also einfach so ein, nicht sofort, ich war früher jemand, duschen, Kaffee, raus. Das habe ich deutlich entzerrt, weil ich gemerkt habe, das tut mir nicht gut. Aber es war halt in dieser Konzernbubble total in, gestresst zu sein. Also immer unterwegs, viele Kaffee to go, Essen to go. Und das habe ich total entzerrt. Und da hilft mir tatsächlich das Meditieren auch, mit stressigen Situationen umzugehen. Weil ich bin als Einzelperson tätig. Natürlich habe ich Shitstorms, die mir echt nahe gehen. Aber da Resilienz aufzubauen, da ist wirklich Meditieren, hätte ich nie gedacht, weil am Anfang hat es mich super angestrengt. Aber mittlerweile merke ich, das macht wirklich was mit mir und das tut mir gut. Drittes, was meinst du, so Apps oder in welche Richtung?
Ja, genau. Also wenn dir noch was einfällt, noch eine App vielleicht oder sonst sind es eben die beiden, ist auch völlig okay.
Also ich mache tatsächlich viel mit Fotografie auf dem Handy, weil ich festhalten möchte, wie sieht unser Stadtraum eigentlich aus? Wenn ich manchmal auf dem Balkon im 5. Stock stehe und so, dann mache ich einfach Fotos, weil das zu visualisieren, was wir an Platz gerade an das Auto geben, das ist echt was mehr macht als jedes Wort, was man spricht. Und das ist auf jeden Fall was ich auch sehr viel nutze.
Wo ist dein Lieblingsort? Welcher ist dein Lieblingsort?
Also ich merke gerade, ich wohne alleine mit meiner Katze gerade und habe keine Mitbewohner. Ich vermiete sonst immer einen Raum unter. Das ist natürlich auch gerade nicht möglich. Und meine Lieblingsorte sind eigentlich da, wo meine Lieblingsmenschen sind. Also ich habe natürlich 4 Wochen genossen mit meinen Eltern, so ein bisschen wieder wie früher. Es wurde mir auch morgens gesagt, boah, siehst du scheiße aus, auch wie früher. Ein bisschen spät ins Bett gekommen, wo du denkst, Alter, bin ich mir 18, aber es hatte natürlich auch seinen Charme. Aber ich vermisse gerade wirklich meine Leute, ne? Also mit denen ich einfach, ja, beim Kaffee, beim Glas Wein, über Gott und die Welt rede und einfach die Hoffnung nicht verliere, dass wir das hinkriegen mit der Klimakrise. Das mache ich alles virtuell, aber es ist überhaupt kein Ersatz. Also ich bin so ein Knuffer, Knuddler, keine Ahnung was. Ich muss auch immer so haptisch die Leute haben. Und tatsächlich sind da immer meine Lieblingsorte. Also meine Wohnung tut mir sehr gut, weil sie gefällt mir. Es ist auch sicherlich einer meiner Lieblingsorte. Aber die Menschen, die Orte zu Lieblingsorte machen, die fehlen gerade so ein bisschen.
Okay, und die letzte Frage ist, hast du eine Gastempfehlung für uns? Wir sind der Digitale Provinz Podcast.
Also ich empfehle Neuland 21. Kennst du die?
Ja.
Weil die machen jetzt was mit Door-to-Door. Die werden auch nächste Woche Freitag bei mir live zu Gast sein. Die stellen ja auch gerade krass Leute ein für ihre Projekte. Und die finde ich richtig gut. Weil die machen einfach. Die machen genau das, was ich immer einfordere. Ärgert euch nicht, sondern ändert was. Und ich hatte jetzt so ein paar Videocalls mit der Combo und ich finde die super. Und gerade auch, weil sie so denken und mit Door-to-Door jetzt ein Angebot schaffen werden, habe ich die jetzt gerade ganz spontan in meinem Kopf.
Super, dann werde ich die mal kontaktieren. Katja, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Es war ein sehr entschiedenes und anregendes Gespräch. Finde ich wirklich super. Und ich habe gelernt, du bist eigentlich keine Mobilitätsaktivistin, sondern du bist eine Umweltaktivistin.
Eigentlich ja. Aber mein Hebel ist die Mobilität, weil der Verkehrssektor halt noch so viel Bullshit in die Atmosphäre ballert, den müssen wir auf jeden Fall ändern.
Ja, finde ich super und ich wünsche dir viel, viel Erfolg dabei.
Dankeschön.
Und wir hören uns bald wieder.
Super.
Ciao.
Danke.
Digitale Provinz. Der Podcast zur Digitalisierung abseits der Metropolen. Folgt uns auf Twitter oder besucht uns im Netz unter digitale-provinz.de.